Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Bei so einem unglaublich langen Radlrennen wie dem Race Across America geht es sehr viel um Strategie und Planung. Trotzdem ist der Moment des Starts ein ganz besonderer. Das Ziel ist, so schnell wie möglich zu fahren, sturzfrei und gesund anzukommen, mein Leistungspotenzial ausschöpfen. Ich werde versuchen, mit so einer Begeisterung zu fahren, mit so einem inneren Feier zu fahren, dass das auf meine Crew überspringt, dass meine Crew mich dann auch motivieren kann, wenn es mir nicht schlecht geht, dass man sich einfach gegenseitig durch die harten Phasen durchbringt. Und dann soll ich idealerweise am Schluss im Ziel wieder da zu fahren stehen. Also der dritte Sieg in Folge wäre historisch und das ist mein großes Ziel. Zuher, wie der Countdown oberzählt wird, da atme ich noch ein letztes Mal durch und ich weiß einfach, es ist jetzt alles vorbereitet und im Prinzip fällt dann ein großer Druck ab mit dem ersten Pedaltritt, wenn es losgeht. Auf die kurze, flache Passage entlang dem Strand, den wir letztens schon besprochen haben und dann die kurze, steile Rampe bergauf.
Und für die Crew wird es dann kurz richtig hektisch. Die Wohnmobil-Crew muss zum Wohnmobil laufen und den riesen Umweg fahren, ist dann eine Zeit lang einfach weg von der Strecke und kommt erst nach 6-7 Stunden wieder an die Strecke. Die Mediencrew muss auch sofort zusammenpacken, erstes Video schneiden und vielleicht schon ein bisschen an Facebook-Posting machen und ein kleines Video raushauen. Und die Basecar-Crew fährt 30 Meilen voraus, weil du bist jetzt 30 Meilen auf dich allein gestellt am Start.
Ich weiß das, wir haben nur die ersten 200 Meter gemeinsam, da geht es quasi mehr oder weniger um die Show und dann biegen die Radlfahrer auf einen Radweg und das ist ein ganz spezieller Moment im Rennen, weil nämlich das ist die neutralisierte Phase zu Beginn. Das heißt, das sind genau 8 Meilen, also circa 14 Kilometer und für die 14 Kilometer musst du mindestens 30 Minuten brauchen, das heißt, ich darf nicht schneller fahren. Ansonsten am Ende dieser neutralisierten Zone steht ein Race-Official mit einer Stoppuhr. Wenn du zu früh dort bist, musst du einfach warten. Und in Wirklichkeit geht erst nach 8 Meilen das Rennen los. Das heißt, bis dorthin ist es quasi nur ein Einruhen. Und die Crew fährt währenddessen einen Umweg. Ich bin da immer ein bisschen nervös, weil theoretisch am Ende des Radlwegs kommen dann größere Straßen mit einigen Kreuzungen und Anstiegen. Und dort heißt es einfach, ich muss die Strecken selbst finden, selbst die Strecken kennen, wobei da sind in den letzten Jahren wirklich die Organisatoren sehr gut geworden, weil es steht jetzt an jeder Kreuzung ein Race-Official und weist dann den Weg. Das heißt, in Wirklichkeit kann nichts passieren, bis wir uns dann dort treffen, wo die Crew das erste Mal auf mich wartet und wo sozusagen die erste Hürde, nämlich allein zurechtzukommen im Falle eines Defekts, allein auf sich aufzupassen, einmal gemeistert ist und dann die Crew dort wartet und mir das erste Mal versorgt.
Ja, es ist ein cooler Moment dort an der Old Castle Road. Da stehen alle Crews und alle warten auf ihre Fahrer und versorgen. Du schmeißt uns dann immer deine Werkzeugkisten entgegen. Wir versorgen die mit Getränken, mit einer flüssigen Nahrung das erste Mal. Und dann geht's Rennen richtig los. Also dann ist man richtig im Rennmodus.
Also wenn ich dann das erste Mal bei euch vorbeifahre, ich wirf mein Reserveschlauch und mein Werkzeug weg, kriege eine neue Trinkflaschen und bis dorthin hat es auch schon die ersten Überholmanöver gegeben. Und das ist dann wirklich interessant, wenn man sieht, welche Fahrer sind am Anfang wie unterwegs, wer streut welche Körpersprache aus oder welche Zuversicht aus oder wer startet sehr, sehr vorsichtig.
Wenn wir da jetzt gleich einhaken, müssen wir, glaube ich, nochmal kurz auf das Startprozedere zu sprechen kommen. Du startest 2015 als Vorjahressieger als letztes. Aber sonst ist es ganz interessant, wie die Startreihenfolge beim Ram zustande kommt.
Die Startnummern beim Ram haben eine ganz besondere Bedeutung. Das Rennen hat es 1982 zum ersten Mal gegeben und damals waren es 4 Teilnehmer und die haben die Startnummern gehabt, logischerweise 1 bis 4. Und seitdem hat sich das eingebürgert, dass jeder Teilnehmer eine aufsteigende Nummer kriegt, die dann ein Leben lang gleich bleibt. Und die 377 ist eben die Nummer, die ich beim ersten Mal zugewiesen gekriegt habe. Das heißt, ich war der 377. Mensch, der das Rennen jemals sich angemeldet
Solo,
hat.
Solo genau. Bestreitet. Und das war 2009. Jetzt haben wir, letztes Jahr war 2019. Du hast nachgeschaut, die höchste Nummer 2019, das war?
Das war 623. Und zwar der Daniel Pollmann aus Tschechien. Das war der Finisher mit der höchsten Nummer. Und das heißt, Flo, wenn du jetzt in Zukunft dann antreten wirst, wirst du eine Nummer kriegen von 640 aufwärts oder so.
Ja, oder irgendwann in den Tausendern, weil ein bisschen muss ich schon noch trainieren. Niedrige Tausender, sagen wir so.
Aber es ist wirklich cool, weil man sofort an der Nummer sieht, ist der jetzt schon unter Anführungszeichen ein alter Fuchs oder ist der Rookie und das erste Mal dabei. Und die Startreihenfolge wird eben dadurch ermittelt, dass die niedrigsten Nummern ganz hinten starten. Das heißt, die Rookies starten am Anfang und die Älteren oder die Mehrfachteilnehmer ganz hinten und der Vorjahressieger dann als Letztes.
Das Einzige, die Damen starten ungefähr eine halbe Stunde vorher. Also man muss dazu sagen, das ist ja ein Einzelzeitfahren. Das Race Across America, es herrscht Windschattenverbot und das Startintervall sind 1 Minute oder 2 Minuten.
Es ist 1 Minute. Es hat früher mal eine andere Regel gegeben mit 2 Minuten, aber aktuell ist 1 Minute Startintervall.
Das gilt für alle, auch für die Damen, die halt noch zusätzlich eine halbe Stunde vorher starten. Das heißt, bis Meile 24, bis zur Old Castle Road, wo die Crew das erste Mal dazu kommt, da gibt es schon ein paar Überholmanöver, weil 1 Minute ist halt echt nicht viel.
Diese Überholmanöver in die ersten Stunden des Rennens sind jetzt natürlich nicht entscheidend, aber es ist trotzdem schon recht angenehm für die Psyche, wenn man dann einfach merkt, ich bin gut unterwegs, ich finde meinen Rhythmus und wenn man einfach den anderen schon sagt, dass man gut unterwegs ist, gibt dann das selbst ein bisschen Sicherheit und im Gegenteil, wenn du von anderen überholt wirst, bringt dich das ein bisschen zum Zweifeln, obwohl alles in Ordnung ist. Natürlich weiß ich selber, dass manche am Anfang vielleicht zu schnell starten und ich muss nur auf mich schauen, aber es ist ja doch ein Rennen und in einem Rennen ist es halt in der Praxis so, dass auf sich selbst schauen wichtig ist, aber trotzdem hilft es einfach zu sehen, wie die anderen drauf sind und wie man sich selber den anderen gegenüber, sein Körpersprache und so weiter zeigt.
Da ist halt echt noch was los am Anfang. Da wird betreut Leapfrog, das erkläre ich kurz. Das bedeutet, also man darf eigentlich bis Kansas, also bis 2000 Kilometer ungefähr vom Rennen, tagsüber nur Leapfrog betreuen. Das bedeutet, man darf 4-mal pro Stunde dem Radfahrer vom Straßenrand etwas reichen. Ja, man darf ihm nichts aus dem Auto geben, aus dem fahrenden Auto. Man darf nicht hinterherfahren. Man fährt vor, sucht sich ein Parkbucht und gibt was vom Straßenrand. Und das geht eigentlich tagsüber bis Kansas, bis über 2000 Kilometer. Und da ist dann, wenn da überholt wird, da ist dann für die Crew, da ist echt was los. Da sind viele Autos auf der Straße, da ist viel Verkehr. Das ist auch der Grund, warum das Wohnmobil den Umweg fahren muss, damit man irgendwie die Straßen da frei haltet. Weil, wie gesagt, es starten die Damen, es starten alle Herren im 1-Minuten-Intervall. Da ist viel los.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen
versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Ja, und vor allem, es sind ja doch die Anzahl der Solostarter ist im Bereich zwischen 40 und 50. Es gibt jedes Jahr circa 3 bis 5 oder sogar 7 Frauen in der Größenordnung, die starten. Und bei den Herren gibt's eine Altersklasse 50 bis 59, 60 bis 69 und eben unter 50, das ist die allgemeine Klasse und es sind insgesamt wieder 30 bis 40 Teilnehmer. Das heißt, du ist dann wirklich was los und ich merke das immer, wenn ich dann am Radl sitze und ich sehe, meine Crew fährt voraus aus dem fahrenden Auto, ihr schreit noch was außer, ihr klatscht, ihr jubelt und ich sehe dann, ihr verschwindet irgendwo weiter vorne nach einer Kurve und ich hoffe, dass ihr bald wieder am Straßenrand steht und auf mich wartet und in jeder Parkbucht, wo man stehen bleiben kann, sind sehr viele andere Teams auch. Da ist wirklich immer dicht gedrängt am Straßenrand.
Man muss gerade am Anfang schauen, da sind sehr viele Officials unterwegs und da muss man darf da wirklich keinen Fehler machen. Man muss eigentlich eine Armlänge vom Straßenrand oder vom weißen Streifen, vom äußeren weißen Streifen der Straße entfernt stehen. Das heißt, wenn da ein Rückspiegel oder irgendwas in die Straßen rein steht, das ist eigentlich ein Grund, um eine Strafe zu bekommen. Deswegen, wenn da schon 3 Autos in der Parkbucht stehen, dann muss man einfach vorfahren und die nächste nehmen oder die übernächste. Es wird dann immer heißer, also man fährt da so auf einen Berg auf, man startet bei 20 Grad und es wird immer wärmer, immer wärmer. Und da muss man dann halt auch ein bisschen gemein sein zum Radfahrer und kann halt nicht sofort reagieren, wenn er einen Durst hat, sondern dann muss man einfach warten, bis man einen Parkplatz findet, wo man weit genug vom Straßenrand weg stehen kann und von dort sicher betreuen.
Und die Time Station 1 vom Start bis Lake Henshaw, wobei mittlerweile ist die Time Station sogar noch Borrego Springs verlegt worden, ist für mich eine der 5 schwierigsten, also ich habe da mal so in meinem Kopf Top 5 Listen gemacht, der lässigsten und der Top 5 Liste der schwierigsten Time Stations. Time Station 1 hat viele Höhenmeter, es sind ca. 1500 Höhenmeter, wobei der höchste Punkt liegt auf 1000 und es ist ein richtig langer Anstieg. Es wird heiß, es ist 7, 8 bis zwischendurch 10% steil und ich habe wenig Support von der Betreuercrew, weil ihr natürlich angewiesen seid auf die Möglichkeiten, wo ihr stehen bleiben könnt. Dann kommt noch dazu, dass eine gewisse Nervosität herrscht, dass man noch nicht wirklich in dem Rhythmus drinnen ist, dass der Körper noch zuerst vom kühlen Wetter am Start auf die Hitze, der jetzt dann bald kommen wird, umstellen muss und dass ja rundherum alles ändert und dass die Straßen schlecht sind. Also die Anzahl der Schlaglöcher und der Risse im Asphalt auf Time Station 1 ist eigentlich eine ziemlich hohe. Das wird fast das ganze Rennen nicht mehr schlechter wie auf den Passagen der Time Station 1.
Jetzt sind wir mitten im Rennen, jetzt müssen wir einfach über die Strategie auch reden.
Ja, die Strategie legt man sich vorm Start zurecht. Da ist man irgendwie optimistisch oder realistisch. Man weiß schon, dass es nicht immer so geht, wie man es sich wünscht. Aber eine Strategie ist halt am Papier und wie es dann wirklich läuft, sieht man in die ersten Stunden vom Rennen. Und da hat sich jetzt schon ausgestellt, dass wir die Strategie so nicht durchhalten werden. Aber grundsätzlich ist der Plan so, dass am ersten Tag ich im Prinzip auf mich schaue, auf meine Leistungswerte, auf den Puls, auf die Watt, dass ich natürlich versuche, mich nach vorn zu arbeiten, andere Leute, wenn es geht, zu überholen und dass wir die erste Schlafpause erst machen, nach circa 24 Stunden. Da ist nämlich auch die Überlegung, dass man eher früh einen kurzen Powernap macht, das heißt 20 Minuten oder Viertelstunde stehen bleiben, mitten am Tag, das kann auch ein bisschen hilfreich sein, dass man die Hitze übersteht, wenn man mal kurz im klimatisierten Auto am Beifahrersitz drinnen sitzt und die Augen zumacht und dann erst einen Tag später den nächsten Powernap und im Prinzip nach den Rocky Mountains nach über 3 Tagen erst die erste Schlafphase von 1 Stunde. So ist es geplant und alles, was danach passiert, ist im Prinzip dann flexibel, je nach Bedarf, hier und da eine Viertelstunde Powernap oder dann einmal pro Nacht 1 Stunde schlafen.
Das ist eins der für mich wichtigsten Lehren, die ich als Betreuer beim RAM gezogen habe. Man kann den besten Plan der Welt haben, aber man muss einfach immer flexibel reagieren können. Und wie es dann 2015 passiert ist mit dem Reifenschaden am Wohnmobil, wir haben gut reagiert, wir haben flexibel reagiert, es ist leider nach hinten losgegangen, aber man darf nicht einfach sich starr an seinen Plan halten, weil wenn es gut läuft, dann geht man nicht schlafen, dann legt man den Fahrer nicht nieder. Und wenn scheiße läuft, dann hilft es oft ein kleiner Powernap und man kommt stärker außer und verliert weniger Zeit, wie wenn man sie weiterquält, wenn es scheiße läuft.
Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen so geändert, weil es war zum Beispiel, also noch vor meiner aktiven Zeit, war das irgendwie gang und gäbe, dass die Besten, die um den Sieg mitfahren, vor 36 Stunden eigentlich nicht stehen geblieben sind. Und das war ein Zeichen von Schwäche und das ein absolutes No-Go, wenn du einen Powernap machst am ersten Tag, weil das ist einfach verlorene Zeit. Und das Motto war, wer schläft, verliert. Und wenn du mitfahren willst, musst du mindestens bis in die zweite Nacht nonstop fahren. Aber ich habe das selbst bei meinem ersten RAM auch probiert. Hat sich nicht unbedingt bewährt, weil man dann irgendwann draufkommt, dass die 20 Minuten Powernap viel besser investiert sind, weil du nachher recht bald wieder die Zeit aufholst, die du eigentlich unter Anführungszeichen verloren hast.
Spannende Entwicklung. Also früher war ganz klar, so wenig Schlaf wie nur irgend möglich. Die Gesamtzeit des Schlafs ist ungefähr gleich geblieben. Man hat es nur einfach jetzt viel besser aufgeteilt. Und es ist auch für mich jedes Mal einfach unfassbar zu sehen, wie die so eine Powernap-Viere hat. Also das ist ein Wahnsinn. Da hängt jemand am Radl, der weiß nicht, wo er ist, der weiß nicht so recht, was er da tut. Er fährt mit gefühlt 10 Umdrehungen, schleicht herum am Radl, macht dann 20 Minuten Powernap. Wobei 20 Minuten, muss man sagen, ist die gesamte Stehzeit. Powernap selbst ist kürzer. Radl over, ins Auto, niederlegen, schlafen, frisches Trikot, wieder aufs Radl weiterfahren.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Und das ist wie am Start gefühlt. Also fahrt mit richtig Druck, geht ordentlich was weiter und ist geistig full fit und full da. Das ist jedes Mal beeindruckend, das zu sehen.
Ich habe da auch noch kurz einen Erfahrungsbericht von einem anderen Rennen, der aber da jetzt, glaube ich, ganz gut passt, nämlich das Race Around Slovenia. Das hat circa 48 Stunden gedauert Und das Schwierige an dem Rennen war, ich bin da öfters mitgefahren, 2011 und 12 waren zwei interessante Jahre. Man startet da so um 7 oder 10 am Abend, je nach Startnummer, und man startet quasi in die Nacht, wo man eigentlich das erste Mal müde wird. Und da war immer die Strategie, 48 Stunden ohne Pause durchfahren. Und 2011 war ich da quasi auf Siegeskurs und bin in der zweiten Nacht nach einer Vorzeit von 30 Stunden irgendwie absolut wirklich einbrochen. Und ich habe nicht mehr können und ich wollte unbedingt ohne Pause durchfahren, in Führung liegend. Und wir haben dann mehr oder weniger WO geben müssen. Also ich bin natürlich das Rennen fertig gefahren, bin dann Dritter gewesen. Aber wir haben nicht nur einen Powernap gebraucht, sondern zwei. Und der zweite hat über 40 Minuten gedauert und da haben wir richtig viel Zeit verloren. Und dann, das Jahr drauf, bin ich früher für 20 Minuten vom Radl gestiegen und ich habe niemals so einen wilden Einbruch gehabt und habe dann das Rennen gewonnen. Und seitdem habe ich auch fürs Race Across America die Taktik einfach ein bisschen adaptiert. Es ist nicht schlecht, wenn man früh genug einen Powernap macht, wenn man dann am zweiten, dritten oder vierten Tag einfach viel mehr davon profitiert und niemals in die ganz brutalen Krisen von Müdigkeit oder Schlafentzug reinkommt.
Ja, soweit die graue Theorie zu Powernap und Schlafstrategie. Aber im Rennen schaut es dann wieder anders aus. Und so hat es dann 2015 auch ganz anders ausgeschaut.
Es hat ganz anders ausgeschaut. Es ist von Anfang an niemals richtig ins Laufen gekommen. Ich habe wirklich mehr gekämpft als früher mit der Hitze, was ein bisschen damit zu tun gehabt hat, dass in der 2 Wochen Vorbereitungszeit es nicht so warm gewesen ist. Das heißt, die Anpassung, Akklimatisation und die Hitze waren nicht so gut, weil wir in dem Fall Wetterpech gehabt haben. Ich habe die Ernährung nicht vertragen. Ich habe recht bald so einen aufblasenen Bauch gehabt. Mir ist schlecht gewesen. Und dementsprechend habe ich auch nicht wirklich meinen Rhythmus gefunden. Habe wenig Watt treten können. Und ich war viel früher müde als geplant. Es war die erste Nacht fast nicht zum Aushalten.
Ja, es geht ihm nicht so gut wie erhofft. Er hat die Hitze nicht so gut vertragen und auch die Ernährung hat nicht so gut funktioniert wie in den Jahren davor. Also es war wahrscheinlich bei den Elektrolytgetränken ein bisschen zu dick gemischt, das Ganze. Und in Verbindung mit dem Einschuh hat er dann Magenkrämpfe bekommen und ein paar Probleme dadurch. Mittlerweile haben wir das Ganze mit verdünnten Elektrolyten und Wasser wieder in den Griff bekommen, aber der körperlich bedingte Einbruch hat auch dazu geführt, dass er schneller müde geworden ist und die Müdigkeit hat sich jetzt schwer vertreiben lassen. Das heißt, in gewisser Hinsicht ist die Baustelle gar nicht blöd, sondern kommt uns ein bisschen gelegen, weil er kurz einmal abschalten kann, die Augen zumachen kann und dann vielleicht fitter weiterfahren kann.
Das ist schon müde gewesen jetzt, gell?
Darum muss ich auch sagen, ich finde die Pause wirklich gar nicht schlecht.
Nein.
Er ist nicht mehr richtig rausgekommen aus dem Bier.
Der ist auf Film stehen gefahren.
Ja.
Wenn er Film stehen fährt, dann ist er mir. Weil das tut er normalerweise nicht.
Normal fährt er da voll weg. Immer am Auflegen.
Okay, get ready. The Milo car is coming.
Okay, guys.
Ja, das ist genau das, was wir vorher angesprochen haben. Wenn dann eine Baustelle ist und das Auto und der Radfahrer müssen stehen bleiben, weil eine Gegenverkehrsregelung ist und da ist eine rote Ampel, dann nutzt man das einfach. Das hätte man wahrscheinlich auch, wenn es da gut gegangen wäre, zu nutzen gewusst. Aber in dem Fall 2015 ist es halt super gelegen gekommen.
Ja, super gelegen. Ich finde halt richtig super gelegen ist es, wenn man das vor dem Rennen schon weiß, weil es gibt ja andere Baustellen, wo zum Beispiel über Monate hinweg eine lange Baustelle ist und da steht es vorher schon im Roadbook drinnen, dass man ein paar Meilen zum Beispiel entweder ein Shuttle hat im Auto, wo der Radlfahrer ins Auto gepackt wird und da kann man sich im Vorfeld schon überlegen, da hat man 10 Minuten Zeit und da kann man Powernap einplanen. In dem Fall war die Baustelle nicht angekündigt, das war wirklich spontan und ohne es zu wissen, dass da jetzt eine Baustelle vor uns ist, aber es war natürlich in der Situation gerade gut, weil es mir einfach ja, nicht gut gegangen ist und wir haben dann halt den Powernap, den habe ich da in dem Fall wirklich gebraucht.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das?
Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery-Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Was man in dem O-Ton super hört auch, dass die zwei, der Johnny und der Kogi, Johnny, langjähriger Betreuer, Kogi, Teamchef, schon wissen, dass die erste Nacht speziell ist und man müder ist, als man es erwarten würde und schon auch drüber sprechen, aber 2015 war es dann doch schlimmer als normal, aber dass die erste Nacht die härteste ist, das sagst du oft.
Ja, und ich glaube, das habt ihr alle gesehen in meiner Körpersprache. Das haben jetzt die beiden auch besprochen. Ich bin anders am Radl gesessen wie sonst. Und ich glaube, das kennst du auch, wenn du mir zuschaust, ob ich gut drauf bin oder ob ich schlecht drauf bin. Da muss man jetzt gar nicht über alles immer reden, sondern das erkennt man einfach auch, wie es dem Fahrer vor dir geht.
Ja, also das ist ganz klar. Wenn du anfängst, den Kopf in den Nacken zu legen, dann wissen wir, jetzt wird's kritisch, jetzt müssen wir dich bespaßen, jetzt müssen wir Musik spielen, jetzt müssen wir mit dir reden, weil das ist einfach ein Zeichen, jetzt wird er müde und jetzt müssen wir schauen, ist schon eine Schlafpause nötig oder kriegen wir jetzt mit viel Gespräch, viel Musik und viel Blödsinn da raus?
Und das war eben in diesem RAM 2015 das Spezielle, dass ich nicht wirklich angesprochen habe auf das Unterhaltungsprogramm, dass ich trotz eurer Bemühungen einfach nicht munter geworden bin, dass ich sehr, sehr viel mit Müdigkeit und Schlaf gekämpft habe und dass die erste Nacht wirklich ganz brutal war. Und es ist ja eigentlich immer so, weil ich merke einfach, der Biorhythmus ist noch nicht umgestellt, der Körper ist noch gewohnt, dass in der Nacht zum Schlafen ist. Die Anstrengung ist am ersten Tag, der Puls ist etwas höher, die Leistungswerte sind etwas höher und der Körper verlangt einfach Schlaf, kriegt ihn aber nicht und da wehrt er sich dagegen. Und es wird dann tatsächlich in der zweiten, dritten Nacht, wenn man schon einmal ein, zwei Powernaps oder so hinter sich hat, findet man mehr in den Rhythmus. Die Müdigkeit wird jetzt zwar nicht weniger, aber die Gefahr, dass man zum Beispiel im Radl einschläft oder einen Sekundenschlaf hat, die wird in der zweiten, dritten Nacht weniger.
Eigentlich kaum zu glauben, wenn man drüber nachdenkt, aber es ist auch aus meiner Erfahrung, aus PSK-Sicht, es ist einfach so. Man merkt es, dass die zweite, dritte Nacht viel besser geht von der Müdigkeit her. Und auch tagsüber, die Müdigkeit ist wahrscheinlich am zweiten Tag die schlimmste als dritter, vierter, fünfter, sechster Tag. Auch tagsüber ist die Müdigkeit eine ganz andere, weil das ganze System sich erst an diesen Zustand Fahrradrennen über 8 Tage gewöhnen muss.
Ja, ich wäre dann zwar langsamer, ich glaube beim Reden oder beim
beim Antworten, ihr merkt es einfach, in meinem Kopf wird alles ein bisschen langsamer, aber die wirkliche Müdigkeit, die Einschlafgefahr nimmt dann mit der Zeit ab. So richtig schlimm wird dann die Müdigkeit nochmal am Ende des Rennens. Da ist dann natürlich nicht mehr hilfreich, dass man einen Rhythmus gefunden hat und dass sich der Körper und der Kopf an die Müdigkeit gewöhnt haben, sondern die letzten zwei, drei Tage kommt halt wirklich nochmal der Schlafentzug so richtig durch, also wo dann das Gedächtnis aussetzt, wo man Sachen vergisst, wo man Leute nicht mehr kennt, wo man die Strecken nicht mehr kennt. Aber darüber sprechen wir dann vielleicht eh später nochmal ganz genau.
Ja, das war jetzt die Schlaftheorie, die Schlafstrategie für jemanden, der 8 Tage fährt, vielleicht 9 Tage fährt. Aber wenn ich mit meiner niedrigen Tausender-Nummer einfach nur auf Finishen fahre, soll ich es dann auch so anlegen wie die Pros oder schlafe ich mehr und erhole mich mehr? Bringt mir das was?
Ich glaube, das ist ein super Thema, weil natürlich die Schlafstrategie einfach mit dem abgestimmt sein muss, was man erreichen will. Es ist ein Unterschied, ob man 8 Tage oder 12 Tage durchhalten muss mit wenig Schlaf. Und es ist schon oft ganz brutal, wenn man dann mitkriegt, entweder über die Berichterstattung oder über kurze Videos auf Social Media, wie manche Fahrer mit dem Schlaf kämpfen, die 12 Tage unterwegs sind. Also da muss ich ehrlich sagen, wenn ich daran denke, wie es mir die letzten 2 Tage geht, ich möchte das nicht noch 4 Tage länger so erleben. Aber es gibt da Leute, die wirklich sehr intelligent und flexibel ihre Strategie halt im Prinzip vorher planen, indem sie sagen, rein theoretisch, wenn ich es jetzt durchrechne, die Distanz sind 4.800 oder 5.000 Kilometer. Und ich habe 12 Tage und ein paar Stunden, das ist jedes Jahr an die Distanz angepasst, Karenzzeit. Das heißt, ich muss jeden Tag 400 Kilometer fahren, mindestens. Und um 400 Kilometer zu fahren, reicht es, wenn ich 16 Stunden lang einen 25er Schnitt fahre. Ich hoffe, jetzt habe ich mich im Kopf nicht verrechnet.
Es sagt sich so leicht, 16 Stunden lang einen 25er Schnitt.
Und könnte theoretisch 8 Stunden pausieren. Ist jetzt natürlich nur die Theorie und man hat Höhenmeter und die Temperaturen, aber trotzdem, das klingt wesentlich machbarer, wie ich fahre am Tag 22 oder 23 Stunden. Das macht für jemanden, der auf Finishen fährt, wahrscheinlich nicht unbedingt Sinn.
Das fragst du immer nach meinem 24-Stunden-Rennen. Habe ich 12 Stunden geschlafen, aber körperlich erholt war ich dann auch nicht. Ich hätte mich dann auch jetzt nicht aufs Rad setzen können und einen 25er-Schnitt fahren. Wäre es nicht gescheiter, wenn ich einfach wie die Profis fahre, 23 Stunden und 1 Stunde schlafe, weil körperlich erhole ich mich sowieso nicht und für mein Gehirn reicht 1 Stunde auch, da macht es keinen Unterschied, ob 1 Stunde oder 8 Stunden. Und dann habe ich mehr Zeit am Radl und kann mehr Kilometer fahren.
Und hast am Radl nicht so einen Stress, musst am Radl nicht so andrucken. Ja sicher, es gibt ja Fahrer, die sagen, sie haben mit dem Schlafentzug kaum Probleme, sie brauchen nicht viel Schlaf im Alltag. Da sind sicher Leute unterschiedlich, es gilt nicht für jeden, dass das gleiche Konzept für ihn passt. Aber es ist halt einfach nur wichtig zu denken, man muss nicht mit minimalst Schlaf fahren, man kann auch längere Pausen machen oder mehr Pausen. Das ist wirklich, da hat jeder seinen komplett eigenen Zugang. Wenn man natürlich gewinnen will, muss man die Schlafzeit ganz, ganz, ganz stark reduzieren. Aber um gesund und sicher ins Ziel zu kommen, in der Zeit, kann man ruhig 2, 3 oder 4 Stunden Schlaf von Haus aus einplanen und wird am Schluss nicht so an seine Grenzen kommen. Dass es allerdings auch klar ist, dass man jede Zeit, die man leichtfertig verschenkt, am Radl fast immer einholen kann, ist die andere Geschichte. Also trotzdem, auch wenn man jetzt das Rennen langsamer angeht, Zeit verschenken ist immer ganz eine schlechte Idee. Was auch noch ein sehr spannendes Phänomen ist bei Schlafstrategie und Müdigkeit, dass es durch die Regelung von dem Leapfrog-System, also dass das Betreuerauto tagsüber nicht bei mir sein darf, tagsüber fast oft schwerer ist, die Müdigkeit zu ertragen als in der Nacht. Weil da ist es heiß, da ist viel Verkehr, da bin ich konzentrationsmäßig viel mehr gefordert durch die Stressfaktoren von außen und ich habe niemanden, mit dem ich reden kann oder dem ich vorjammern kann, wie schlecht es mir geht. Das wird in der Nacht dann ein bisschen angenehmer.
Ja, und da müssen wir auch gleich über die Sicherheit sprechen. Leute, die die Videos sehen, Leute, die mich drauf ansprechen, das ist immer die größte. Wie ist es im Straßenverkehr, wenn jemand so übermüdet Radl fährt?
Wir sind hinter dir, so langsam du ganz munter bist, gell? Du musst schauen, dass du schön langsam reinkommst und auf Frequenz kommst, dass du munter wirst, schön rechts bleiben. Ja. geschlafen?
Ich kenne mich noch nichts davon.
Also, diese Phase nach so einer langen Schlafpause, das ist für die Crew aus dem Pacecar, das ist einfach die härteste Phase während jedem Rennen, nach jeder Schlafpause.
Ja, aber das ist nicht nur für euch so, auch für mich ist das immer einer der härtesten Momente nach einer Schlafpause im Unterwehren. Und diese Grenzerfahrung und welche anderen Grenzerfahrungen man bei dem Rennen noch erlebt, das besprechen wir in der nächsten Episode.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.